Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam unsere Bibel aufmachen dürfen und einen Text weitermachen. Ich möchte aber erstmal nochmal mit uns still werden und beten. Unser lieber Vater, wir sind so bevorzugt. Wir sind so gesegnet von dir. Herr, wir sind Menschen, die unter deiner Gnade leben dürfen. Und wir freuen uns und wir möchten dir dafür danken. Herr, und dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, dass wir hineinsehen dürfen in diesen Spiegel und verwandelt, verändert zu werden von dir, von deiner Herrlichkeit. Herr, wir möchten dich sehen. Öffne unsere Augen, unsere Ohren. Herr, mach unsere Herzen bereit, dass wir hören. Und wir freuen uns auf dein Reden. Amen. Ich möchte den Text für heute lesen. Also Jesus hatte eine gewaltige Rede angefangen mit Vers 17. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, die die Leute sofort bemerkt haben, worum es geht. Und zwar, dass Jesus sich selbst zu Gott macht, dass er sich Gott gleichstellt und dass er deutlich macht, der Vater wirkt und ich auch, wir wirken parallel. Und heute geht es um die Bestätigung in diesem Text. Wir hatten letzte Mal betrachtet, dass Jesus das bestätigt, diese Aussage von Vers 17 durch seine Taten, die er macht. Ja, heute geht es darum, dass wir sehen werden, dass Jesus es bestätigt, seine Gottheit bestätigt durch das Wort, das er spricht, dass das ein Beweis ist seiner Gottheit, wenn wir darauf achten. Ja, es sind die Worte Jesu, die Zeugnis geben, dass er Gott ist. Wir lesen den Text von 24 bis 30. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also die Kraft der Worte Jesu wird hier in diesem Text eingeteilt in zwei Gruppen. Erstmal sehen wir die Kraft der Worte Jesu in den Versen 24 bis 26. Und das geht bei seinem ersten Kommen. Also die Kraft wird sichtbar, wo er das erste Mal wiedergekommen ist. Und diese Kraft wird sichtbar an den Menschen, die gläubig sind. Also die gläubig werden. Der zweite Teil von Vers 27 bis 8 und bis 30 zeigt uns seine Kraft beim zweiten Kommen. Dann, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, da werden wir die Kraft der Worte sehen bei seiner zweiten Wiederkunft. Also Verse 24 bis 26 sehen wir die Kraft der Worte in den Gläubigen und bei seinem ersten Kommen. Also, ich lese Vers 24 nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja, und hier sehen wir die Kraft die das Wort hat. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Woran erkennt man die Kraft der Worte Jesu? Mit anderen Worten, mit anderen Beispielen, woran erkennt man, wie zum Beispiel die Worte, die seht ihr ja nicht, die könnt ihr nur hören. Woran würdet ihr die Kraft der Worte erkennen? Es gibt gute Beispiele, wie man das verdeutlichen kann. Ich weiß, einige von uns vertragen richtig scharfes Essen. Ja, also wenn ich an Paul denke, ich glaube, es gibt auch noch andere, die können scharfes Zeug, Salsa oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, sie könnten das vertilgen und der andere, der würde nur daran riechen und würde schon umfallen. Aber stellt euch vor, es gibt auch Zeug, das Paul umhauen würde. Ja? Also, aber das sieht aus, das ist vielleicht eine rote Soße, ich denke, dass es rot ist. Also jetzt, oder? Weiß? Ist doch rot bestimmt, gell? Also nehmen wir an, es ist rot. Also es sieht aus wie die andere Salsa. Woran sehen wir also die Kraft? Würden wir die Kraft sehen von diesem, von dieser scharfen Salsa? An dem, dass einer auf einmal rot anläuft und vielleicht irgendwohin läuft und eine Milchflasche schnappt und in einem Zug diesen Liter oder wie viel es auch ist, runtertrinkt und immer noch am Lechzen ist. So würden wir sehen, also die Kraft dieser Salsa sieht man an der Wirkung. Genauso sehen wir, wenn auf einmal jemand draußen mit dem Regenschirm geht und immer schneller wird und der Regenschirm aufklappt und die Person abzischt, dann gehen wir davon aus, oh, es ist windig. Den Wind haben wir davor nicht gesehen, aber wenn jemand durch die Gegend rennt, auf einmal mit einem aufgeklappten Schirm, dann verstehen wir, es ist windig. Oder wenn wir sehen, wie sich die Bäume biegen. Also wir erkennen die Kraft an der Wirkung. Und hier in diesem Text wird uns gezeigt, die Kraft der Worte Jesu an der Wirkung, die sie haben. Diejenigen, die die Worte hören, und hier wird uns die Wirkung gezeigt, welch eine Wirkung die Worte Jesu haben. Wenn Leute sie hören, die Worte Jesu, 3 Sachen werden uns aufgezeigt. Ewiges Leben, sie kommen nicht ins Gericht und sie sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also wenn ihr euch vorstellt, diese Leute, die die Worte Jesu hören, sie haben ewiges Leben. Er hat ewiges Leben. Durch das Hören der Worte Jesu hat er ewiges Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir hatten es schon kurz mal betrachtet, wenn es um das ewige Leben geht, was das bedeutet, was Jesus hier zusagt, wie ihr diese Kraft der Worte Jesu erkennt an diesem ewigen Leben. Was ist das wirklich, das ewige Leben? Aus Markus Kapitel 10 von 29, hier ist eine Passage, die uns Licht darüber geben wird, was dieses ewiges Leben ist. Und zwar, Jesus hat hier vor sich einen reichen Jüngling. Und dieser reiche Mann, er fragt Jesus, was muss ich tun, um dieses ewige Leben zu haben? Und Jesus gibt ihm Weisung. Und ihr wisst, dass dieser Mann das nicht angenommen hat. Und Jesus sagt dann darauf, auch zu denen, die dann da geblieben sind, der reiche Jüngling ist weggegangen. Wie schwer wird es einem Reichen sein, in das Reich Gottes hineinzugehen? Und seine Jünger sind so verdutzt, dass Petrus hier die Frage stellt, Herr, wir haben alles verlassen. Wir waren nicht so wie dieser junge Mann. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns sein? Und in der Antwort sehen wir etwas. Ich lese nur diesem 30. Vers, Markus 10, Vers 30, der nicht hundertfältig empfangen wird. Also Jesus sagt, wer hier verlässt, und dann kommt eine Liste, Vater, Mutter, Kinder, Äcker und so weiter und so fort, der wird vielfach empfangen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit, hier ist es, Jesus sagt, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also Jesus macht hier Petrus deutlich, hör mal zu, das ewige Leben ist etwas von der zukünftigen Weltzeit. Wenn uns Jesus hier deutlich macht, die Kraft meiner Worte bewirkt ewiges Leben, so haben wir hier aus Markus 10 eine Antwort von Jesus. Das ewige Leben ist etwas nicht von dieser Welt. Es ist in der zukünftigen Weltzeit. Und jetzt bitte schön eine Frage an uns. Wie können wir etwas verstehen, was wir noch nie gesehen haben, was wir noch nie gehört haben? Denn niemand von uns war in dieser zukünftigen Weltzeit und hat einen Einblick in diese zukünftige Weltzeit gehabt. Wie willst du etwas verstehen, was die Worte Jesu bewirkt haben, wenn du nicht mal weißt, was das ist? Du denkst vielleicht, natürlich weiß ich, was das ist. Es ist jedoch sehr schwierig, wenn ich daran denke, eine Person, die ein Ding noch nie gesehen hat und keine Vorstellung darüber hat, wie es funktionieren kann, was es ist, das zu erklären. Ich muss an die Urvölker denken, zum Beispiel an die Neugenesen, die noch nie ein Auto gesehen haben, keine Vorstellung davon haben, was es ist, mit vier Rädern, mit einem Verbrennungsmotor, mit einem Diesel oder sonst was, da durch die Gegend fährt. Wisst ihr, wie ein Neugenese das beschreiben würde? Oder wie es in den Büchern, wie er es mal beschrieben hat? Ein Schwein, das ganz laut brüllt, ja, und so schnell mit den Pfoten dreht, ne, und daher rast. Ja. Also versteht ihr, wenn wir etwas beschreiben sollen, wovon wir keine Ahnung haben, also was wir nicht gesehen haben, wie machen wir das? Wir sind angewiesen auf das, was uns die Schrift sagt. Und interessanterweise, die Schrift, wenn sie vom ewigen Leben spricht, dann gibt sie uns das in Gegensätzen wieder. Denn die Gegensätze verstehen wir und es werden uns Gegensätze gegeben, diejenigen, die uns naheliegen, die wir erfahren, die wir erleben. Das ewige Leben steht also in der Erklärung in Gegensätzen. Ich möchte euch mit ein paar solchen Versen aufzeigen und darin wird uns erklärt, worum es geht, was das ewige Leben bedeutet, dass Jesus sagt, wer meine Worte hört, der hat ewiges Leben. Also mit Galater 6, Vers 8, hier sehen wir diese Erklärung durch Gegensätze. Wenn wir auf, wer auf sein Fleisch sät, das verständlich, also auf seinen natürlichen Mensch, auf seine Leistungen, auf sein Können, auf das, was er vollbringen kann, auf das Gesetz, das er denkt, das er halten kann. Wer auf das Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Jeder weiß, was Verderben bedeutet. Ja? Verderben ist Vernichtung. Wir würden sagen, zum Beispiel, wenn wir eine Schlacht beobachten würden von Soldaten, von einem Kriegsheer oder von zwei Kriegsheeren und wir würden von oben das beobachten, dass da eine kleine Schar ist und hier sehen wir eine große Schar, sie arbeiten strategisch und bilden eine Falle, ja, für diejenigen und diese kommen vielleicht durch eine Schlucht und wir sehen es und sagen, sie laufen ins Verderben, ja, das ist klare Sache, es ist ihr Tod. Also, nochmal zu unserem Vers. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Sehen wir die Gegenüberstellung. Das ewige Leben ist für uns schwer zu begreifen und zu fassen, aber es macht uns deutlich, das eine ist Verderben, ist Vernichtung, ist Tod, das andere ist das Gegenteil davon. Hat nichts mit dem Verderben zu tun. Ein anderes Beispiel, Johannes 3, Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch hier haben wir wieder diese Gegenüberstellung. Und damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Dieser Begriff ist für uns wieder sehr deutlich. Wenn du an verloren gehen denkst oder an verloren sein, was bedeutet verloren sein, das kennst du. Du weißt, bei einem Spiel ist, wenn einer verliert, das bedeutet ja, er hat nicht gewonnen. Er war nicht der Beste, er war nicht der Erste, er hat verloren. Wenn du denkst, bei einer Wanderung, wenn man unterwegs ist und einer ist verloren gegangen, so ist das für dich klar, okay, er ist nicht ans Ziel gekommen, er muss gesucht werden, er ist irgendwo und er weiß selber nicht, wo er gelandet ist. Wenn wir an einen Sturm denken und an Schiffe oder an ein Schiff, das auf der See ist und in diesem Sturm, in einem heftigen Sturm und jemand sagt, sie sind verloren, so wissen wir, was das zu bedeuten hat. Das bedeutet, sie werden es nicht überleben. Sie werden nicht ans Land kommen. Es wird ihnen nicht gut gehen. Sie sind verloren. Wenn wir aber in die Schrift hineingucken, wie die Schrift das Verlorensein erklärt, so sehen wir, dass die Schrift, wenn es über verloren spricht, noch viel stärkere Begriffe benutzt, wie zum Beispiel in Judas 1, Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, sagt Judas, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hat, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Das ist der Begriff von Verlorensein. Vertilgt hatte. Ja, es gibt die Schrift spricht von oder gebraucht das auch in einer sehr, sehr ernsten Warnung, ja, das Verlorensein. Und das steht, das Verlorensein gegenüber vom ewigen Leben. Warum erkläre ich das? Es ist wichtig für uns zu verstehen, worum es sich wirklich handelt. Ja, wenn wir über das Verlorensein nachdenken in Bezug zum Heil, so wird uns noch etwas deutlich. 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es sind diejenigen, die verloren sind, die ins Verderben rennen und die anderen, die gerettet sind. Bei all diesen Bibelstellen, wenn es um das ewige Leben geht, um uns das zu erklären in den Gegensätzen, so müssen wir feststellen, dass es an erster Linie nicht aufzeigt auf die Länge des Lebens. Auch das erwähnte ich schon mal vor einigen Sonntagen. Ja? Sondern es wird uns aufgezeigt, es geht um die Qualität. Vielmehr, wenn es um das ewige Leben geht, dann geht es um die Qualität des Lebens. Das ist, was Jesus hier deutlich macht. Mein Wort hat die Kraft, die Qualität des Lebens zu geben. Und welche Qualität? Ewiges Leben ist die Qualität des Lebens Gottes. Ist die Qualität der Gerechtigkeit Gottes, also in der ganzen Lebensqualität Gottes, in dem Heiligtum und in dem Heiligen, in dem Gott lebt. Leute, wenn es um das ewige Leben geht, das Jesus hier anbietet, so spricht Jesus um nichts weniger und macht es deutlich, das ewige Leben bedeutet, Gottes Leben zu haben, Gottes Gerechtigkeit zu haben. Ja, das ist, was das ewige Leben bedeutet. Und das ist genau die Botschaft, die Johannes durch seinen ganzen Brief hier deutlich macht, damit wir in seinem Namen, mit anderen Worten, nicht durch seine Worte, in seinem Namen Leben haben. Also das göttliche Leben mit göttlicher Qualität. Petrus, im zweiten Petrusbrief gibt das so wieder, dass er sagt, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Das ist ewiges Leben. Also die Gerechtigkeit Gottes zu empfangen, wie wir nach Römer 3, 21 und folgenden Versen sehr klar beschrieben haben, also die Gerechtigkeit Gottes zu empfangen, der göttlichen Natur teilhaftig zu werden durch 2. Petrus 1, Vers 3. Also, das ist, was die Kraft der Worte Gottes bewirkt. Das Nächste kommt nicht ins Gericht. Nicht nur, dass er die göttliche Qualität des Lebens hat, sondern er kommt auch auf keinen Fall ins Gericht. Wenn die Schrift über das Gericht spricht, in das der Mensch, der die Worte Jesu hört, dass er nicht ins Gericht kommt, so macht die Schrift zweierlei Unterschiede. Einmal ist es der Tag des Gerichts, also in das der Mensch hineinkommen kann, also da, wo der Beschluss fällt in diesen Gerichtstag, und es geht darum, dass er nicht ins Gericht kommt. Das ist die Ausführung des Gerichts. Ja. Einmal kommt nicht ins Gericht, das bedeutet, es wird kein Urteil gefällt, er kommt nicht in diesen Gerichtssaal. Und das andere bedeutet, das Urteil wird nicht an ihm ausgeführt. Also ich gebe euch ein Beispiel aus Offenbarung 14, Vers 7. Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde, also die Zeit seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also, er sagt, die Stunde ist gekommen und danach kommt das Gericht, also die Ausführung des Gerichts, danach kommt die Ernte. Und nach Kapitel 14 lesen wir, kommen die Zornschalen, von was er hier spricht. Also das Gericht ist, wenn jemand den Zorn Gottes erfährt durch verschiedene Plagen, Peinigungen, Strafen. Ja? Also einmal, wenn von Gericht geredet wird, so ist es sozusagen der Gerichtsprozess und dann auch die Strafe, die darauf kommt. Er kommt nicht ins Gericht. Das Dritte ist, was die Kraft der Worte Jesu bewirkt. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier spricht er nicht von der Zukunft, ja, dass derjenige, der die Worte hört, der ist lebendig geworden. Ja, also das wie Lazarus oder der Jüngling von Nain, ja, oder die Tochter von Jairus, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, spricht vom geistlichen Tod. Derjenige, der die Worte Jesu hört, ist vom geistlichen Tod in das Leben hindurchgedrungen, in das davor beschriebene ewige Leben hindurchgedrungen. Epheser 2, Vers 1 macht uns deutlich, dass ein jeder Mensch geistlich tot ist seit seiner Geburt, obwohl er quick lebendig ist, ja, obwohl er seinen Willen hat und am Schreien und am Meckern ist. Trotzdem ist er geistlich tot. Und das macht uns Epheser so deutlich. Und achtet darauf, ich lese diese paar Verse, wie viel Leben in diesem toten Menschen wirklich drin ist. Von Vers 2, in denen er einst gelebt hat, nach dem Lauf dieser Welt, also der Mensch, Dieser geistlich Tote, er lebt nach dem Lauf dieser Welt. Er lebt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Also hier ist eine Person, die das Leben in der Begierde des Fleisches lebt, indem er den Willen des Fleisches und der Gedanken tat, also seine eigenen Gedanken. Also diese tote Person ist auf keinen Fall körperlich tot. Ja, sie hat jede Menge Aktivitäten und trotzdem sagt Gott, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Und hier ist die Antwort, warum er tot ist, weil er in den Sünden ist. Deswegen ist er tot, weil er auf den Geist Gottes nicht reagiert. Deswegen sagt Gott klar und deutlich, diese Person ist tot. 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ihr Lieben, das ist, was Jesus hier sagt. Wer meine Worte hört, ja, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da ist Leben geschehen, da ist Wiedergeburt geschehen. Von was Jesus hier redet, ist von der Erneuerung, von der er mit Nikodemus geredet hat, wo Gott das steinerne Herz herausnimmt, das fleischerne hineinplatziert, neues Leben schenkt. Das ist die Beschreibung, was Jesus klar und deutlich macht. Wer meine Worte hört, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wunderbare Worte, wie hier in Johannes 4, Vers 14 Jesus auch schon gesagt hat. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Oder wie Kolosser 1, Vers 13 sagt, und er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist diese Aussage. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich gebe euch noch einen Beweis dafür, dass es hier um die also körperlich lebendigen, geistlich Toten geht. Denn diejenigen, die geistlich tot sind und einst körperlich sterben, nach diesem gibt es kein vom Tod zum Leben hindurchdringen. Also derjenige, der hier tot ist, geistlich tot und auch einst körperlich stirbt, da gibt es kein Herübergehen. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt kein Fegefeuer, wo man von so einem toten Zustand zum Leben hindurchgehen kann. Jesus spricht einzig und allein von Leuten und spricht Menschen an, spricht seine Zuhörer an und sagt, wer meine Worte hört, der kann vom geistlichen Tod nicht, der kann, Verzeihung, das ist der große Fehler, nicht kann, sondern ist. Also niemand steht von dem Tod, wenn er gestorben ist, auch körperlich, auf und wird übergehen zu einem anderen besseren Leben. Also hört Lukas 16, Vers 26. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollten, also wenn sie es wollten, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen. Jesus macht deutlich, dass nach dem körperlichen Tod gibt es kein Übergehen mehr. Das macht auch Hebräer 9, Vers 27 klar, dass nach diesem Tod kommt das Gericht, da gibt es kein Übergehen mehr. Und jetzt sagst du, ja, Momente mal, du sprichst aber nur von den Worten Jesu, dass die Worte Jesu diese Kraft haben. es geht ja auch im Text noch weiter. Das ist ja nur die halbe Sache, die du erwähnt hast. Der Text spricht ja: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Und hier haben wir den Haken. Es ist ja gut, du kannst die Worte Jesu hören, aber, wenn du nicht glaubst, so hilft es dir nichts, was Jesus gesagt hat. So haben die Worte Jesu gar keine Kraft. Ja, es muss geglaubt werden. Du musst glauben. Kennt ihr diese Argumentation? Und diejenigen, die haben ewiges Leben. Ich möchte euch hier aufzeigen, dass was Jesus hier sagt und diese Verbindung, die er hier macht, ist nicht, um aufzuheben, dass sein Wort keine Kraft hat, wenn der Mensch nicht glaubt. Also der Mensch wird hier überhaupt nicht in Betracht gezogen. Hier geht es überhaupt nicht um die Person, die jetzt hier die Kraft der Worte Jesu aushebeln könnte, sondern was Jesus hier macht, er stellt eine Identität her zwischen dem Vater und dem Sohn, und das werden wir hier gleich sehen. Als allererstes möchte ich aber nochmal betonen, der Glaube, auf den du dich vielleicht stützen möchtest bei so einer Argumentation, ach, wenn der Mensch nicht glaubt, der Glaube, der rettet, der kommt immer von Gott und ist von Gott gewirkt und ist durch das Wort Christi gewirkt. Und das wird von der Schrift immer und immer wieder unterstrichen. Hört Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Hier sind die Worte Jesu, hier sind die Worte Gottes. Vers 17, demnach, ja, Paulus macht einen Strich und macht es deutlich, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja, es ist das Wort Gottes, was den Glauben bewirkt. Hört, was Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet erwähnt hat, in Johannes 17, Vers 20. Da betet Jesus zu seinem Vater und sagt aber nicht: für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch das Wort an mich glauben. Also die Jünger werden das Wort weiter verkündigen und das Wort wird Glauben bewirken. Und Jesus bittet für die Nächsten, und das sind zum Beispiel wir, die wir das Wort Jesu hören. Also Apostelgeschichte 16, Vers 24 macht es nochmal deutlich als Beispiel, dass Gottes Wort es ist, dass es Gott ist, der das Herz verändert und der Glauben bewirkt. Also warum denn jetzt diese Aussage hier in diesem Text, warum macht Jesus das sozusagen kompliziert? Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Wir würden doch sagen, es würde logisch klingen, wenn Jesus folgend sagen würde: wer mein Wort hört und dem glaubt, was ich sage. Macht das nicht mehr Sinn, dass er das verbindet? Okay, das Hören und das Glauben, das muss zusammen sein. Ihr Lieben, warum Jesus das nicht macht, es ist aus dem Grund, weil es hier darum geht, dass Jesus den Zuhörern zeigen möchte: meine Worte sind identisch mit den Worten des Vaters. Deswegen macht er den halben Satz, spricht er über sich: wer meine Worte hört, und die zweite Hälfte des Satzes bindet er den Vater ein. Er könnte genauso gut sagen: wer meine Worte hört und dem glaubt, was ich gesagt habe, der hat ewiges Leben. Das wäre identisch, das wäre gleich. Er bringt den Vater rein, weil das sein Argument ist. Das ist, was er den Zuhörern deutlich machen möchte. Hier steht einer vor euch, der Gott gleich ist. Ich bin Gott. Und deswegen bringt er hier Gott rein. Genauso wie Gott, wer die Worte Gottes gehört hat, das Leben hatte, genauso ist es auch bei Jesus. Denkt an 5. Mose 8, Vers 3. ich zitiere, und er demütigte dich und ließ dich hungrig und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, und dich erkennen zu lassen, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund Jahwes hervorgeht. Und Jesus, der das bei seiner Versuchung zitiert, wo er von Satan in der Wüste versucht wird, macht ebenso deutlich, der Mensch lebt von den Worten Gottes. Und hier sagt Jesus, der Mensch lebt, wenn er meine Worte hört. Also, es ist keineswegs, dass der zweite Teil den ersten Teil aufhebt, sondern es schafft die Verbindung der Einheit. Und er sagt nichts anderes wie, wer meine Worte hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat. Also er deutet darauf hin, wer Gott glaubt, was er gesagt hat über den Sohn, dass er ihn jetzt gesandt hat, der hat ewiges Leben. Ihr Lieben, darum geht es hier. Jesus verbindet das Wirken Gottes, das Reden Gottes mit seinem und sagt, es besteht kein Unterschied in der Kraft. Wer diese meine Worte hört, der wird leben. Es geht darum, dass ein Mensch das hört, was Gott sagt und dem glaubt. Es kommt nicht auf das Ausmaß hin, also dass du alle, die ganze Offenbarung verstanden hast, sondern mit diesem Satz und dem glaubt, der mich gesandt hat. Das ist sozusagen das letzte Reden Gottes durch seinen Sohn. Ihr erinnert euch an Hebräer, dass Gott geredet hatte durch die Propheten. Jetzt aber redet er durch den Sohn. Und es geht, die rettende Botschaft liegt darin, dass du daran glaubst, was Gott gesagt hat. Manche Leute, sie haben noch nicht alles gehört, ja, von der rettenden Botschaft. Und trotzdem sind sie gerettet. Denkt an Abraham. Gott gibt uns den als Vorbild und sagt, er wurde gerechtfertigt dadurch, dass er Gott geglaubt hat. Er hat das ewige Leben, er hat die Lebensqualität, er hat das Leben Gottes bekommen, weil er Gott geglaubt hat. Was hat er geglaubt? Gott hat ihn herausgeholt und hat gesagt, Abraham, komm mal mit. Und holt ihn aus dem Zelt aus. Siehst du die Sterne da oben? So viel Nachkommen wirst du haben. Und Abraham guckt hoch und sagt, ja, ich glaube. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham wusste nichts von dem Messias, also nicht in dem Maß. Abraham wusste nichts von der Geburt durch Maria. Abraham wusste nichts, dass er leiden und sterben wird, dass er gekreuzigt wird. Es sind viele Details, die nicht nötig sind zu wissen, um gerettet zu werden. Gerettet wird der Mensch, wenn er die Worte Jesu hört und die Worte Gottes hört und glaubt. Nach dem Maß der Offenbarung, die halt gegeben wird. Für uns heute, wir wissen das alles, wir kennen das alles. Für uns gilt es, das Ganze zu glauben. Niemand kann gerettet werden, der die Hälfte von Gottes Offenbarung nicht glaubt, sondern es gilt derjenige, der die Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Das sind identische Worte mit den anderen Worten Jesu. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In dem der Geist Gottes wirkt, dem Gott Ohren gegeben hat, zu hören, der höre. Und hier liegt die große Zusicherung, hier liegt die Kraft der Worte Jesu. Wisst ihr, viele betrachten diese Begriffe als Konjunktiv. Und hier, oh weia, was um Himmels Willen ist ein Konjunktiv? Wisst ihr, es ist ein Unterschied zwischen Konjunktiv und Indikativ. Ach, schalte nicht ab. Wisst ihr, ich erkläre es euch. Diese Worte, die Jesus hier sagt, sind nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ. Ich lese sie euch nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Im Konjunktiv, das wäre, dann müsste man so ausdrücken, der könnte vielleicht ewiges Leben haben. Oder, und der wird vielleicht nicht ins Gericht kommen. Oder er ist vielleicht, er ist hoffentlich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus macht es deutlich, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer meine Worte hört, der ist. Der ist zum Leben hindurchgedrungen. Leute, das ist eine Hoffnung für einen jeden, der sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist, warum die Verkündigung des Wortes Gottes Freude macht. Weil es Zusicherung gibt. Es ist nicht im Konjunktiv, Leute, sondern es ist sicher. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört, und den hört, der mich gesandt hat. Es versteht sich, wer glaubt. Wer Ohren hat zu hören, der hört. Wer sein Vertrauen auf Christus setzt, der hat ewiges Leben. Du darfst dir deines Heils sicher sein. Du darfst heute nach Hause gehen und dich darüber freuen. Es ist nicht im Konjunktiv, sondern es ist Tatsache, du hast ewiges Leben, du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da ist ein Schlussstrich gezogen. Das ist die Kraft der Worte Jesu. Also, es ist vollzogen. Und Vers 25 gibt es als eine wunderbare Bestätigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Wahrheit wird jetzt nochmal untermauert. Es wird nochmal mit wahrlich, wahrlich so nochmal fundiert, damit du dir sicher bist, was Jesus gerade eben gesagt hat. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Nicht hoffentlich, sie werden leben. Denn der Grund ist, denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat auch der Sohn verliehen, also so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Die Stunde kommt und ist schon da. Das bestätigt genau das, dass nicht, es geht hier nicht um die Zukunft, nicht die Auferweckung der Toten irgendwann und auch nicht die Auferweckung der körperlich Toten wie Lazarus und der anderen genannten, sondern es geht darum, dass der geistlich Tote die Worte Jesu hört. Ja, nicht, es geht nicht um die Zukunft, zukünftige Auferstehung, wie in 1. Korinther 15, sondern es geht um die jetzige, um die geistliche Auferstehung. Es geht darum, aus Kolosser 2, Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Die Stunde kommt und die Stunde ist jetzt schon da. Jesus verkündigt und in dem Augenblick, es ist in der Zukunft, es wird die ganze Zeit, es kann heute geschehen, ja, und es fing damals an zu geschehen. Leute, die die Worte Jesu gehört haben, sie wurden versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Leute haben die Wiedergeburt erlebt, die ganze Zeit. Deswegen sagt Jesus, die Stunde kommt, ja, in der Zukunft und ist jetzt schon da. Und der Grund ist, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und hier sehen wir, fasst er das zusammen, um das deutlich zu machen, Leute, die Kraft meiner Worte ist identisch mit der Kraft der Worte Gottes. Diejenigen, die gelebt haben, Dadurch, dass sie die Worte Gottes gehört haben, denkt daran, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Genauso diejenigen, die das Wort Jesu gehört haben. Das ist die Kraft der Worte Jesu. Und ich werde heute etwas früher abschließen. Ich werde gar nicht weitergehen. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen, mit einem Mann, der diese Kraft der Worte Jesu verstanden hatte. Der begriffen hat, wie stark die Worte Jesu sind. Und es ist der Hauptmann. Matthäus 8, Vers 8 wird es uns beschrieben. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Also dieser Mann, er hat einen kranken Knecht zu Hause und er möchte gerne, dass Jesus ihn heilt. Und er lässt Leute schicken und sagt: Bitte, geh zu Jesus, fragt ihn, ob er meinen Knecht gesund machen kann. Er selbst geht nicht hin und er macht es Jesus deutlich: Herr, und ich möchte auch nicht, dass du in mein Haus kommst. Warum? Ich weiß deine Kraft, ich verstehe um die Kraft deiner Worte, denn auch meine Worte haben Kraft. Ich bin Hauptmann über 100 Leute und ich weiß, welche Kraft meine Worte haben. Wenn ich zu einem Soldaten sage, geh, so haben diese Worte solche Kraft, er geht. Und wenn ich sage, steh, dann steht er. Und wenn ich sage, komm wieder her, dann kommt er wieder. Ganz gleich, ob ich ihm davor gesagt habe, dass er gehen soll. Meine Worte haben Kraft und ich verstehe das, wer du bist. Deine Worte haben Kraft. Und ich sehe hier in diesem Mann, dass er wirklich Sachen verstanden hat, wie wenige, die dort um Jesus waren, begriffen haben. Und das ist genau, was Jesus den Leuten auch sagt. So einen Glauben wie dieser Mann, der verstanden hat, die Kraft meiner Worte, habe ich hier nicht gefunden. Also, die Worte Jesu haben Kraft, um lebendig zu machen. Derjenige, der die Worte hört und glaubt, der hat ewiges Leben. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht in das Gericht. Da ist keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Da ist keine Verdammnis für diejenigen, die diese Lebensqualität, das Leben aus Gott haben. Das ist die Zuversicht und die Freude. Behalte dies. Diese Aussage ist nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ. Und ich hoffe, dass du die Bibel liest und auch an Grammatik denkst. Wie viele Leute sind am Zweifeln? Warum? Weil sie einfach nur nicht lesen, weil sie nicht verstehen und sie wissen nicht, was soll ich machen? Bin ich oder bin ich nicht? Das Wort sagt uns deutlich, Jesus hat Kraft und er hat gesagt, dass es so ist. Und du darfst es als wahr annehmen, so wie der Hauptmann. Wenn ein Mensch so eine Kraft hat, wie viel mehr Gott, wie viel mehr Jesus. Und hier ist diese Freude, mit dem ich einen jeden in diese Woche schicken möchte. Du darfst dir sicher sein deines Heils. So sicher, wie es einen Schöpfer gibt, so sicher, wie es Gott gibt, so sicher, wie es Jesus gibt, der mit Gott eben auf einer Ebene ist, der Gott gleich ist. Und seine Worte haben die gleiche Kraft. Lasst uns ihn dafür anbeten und ihm danken.